sagen, Karfreitag, kein einfacher Tag, oder? Wenn wir diesen Bericht hören, wie im Evangelium beschrieben wird, wie Jesus stirbt, qualvoll, grausam, total ungerecht, was fangen wir damit an? Offiziell heißt das Ding ja Feiertag, was wir heute haben, aber bei Feiern denkt man doch eher an was Schönes. Eine Hochzeit kann man feiern, die Geburt eines Kindes, ein Schulabschluss. Aber dass ein Mensch, ja, dass Gottes Sohn umgebracht wird, ist das ein Grund zum Feiern? Wohl eher nicht, oder? Ich glaube, diese Unsicherheit, wie gehe ich mit dem Tag um, die zieht sich schon ziemlich lang durch die Christenheit. Es gibt ja auch so den alten Diskussion, was ist ein wichtiger Karfreitag oder Ostern als Feiertag? Naja, ich glaube, sie gehören beide zusammen. Aber Karfreitag ist ein schwieriger Tag in manchem. Und trotzdem, aus unserer Perspektive, wenn wir sehen, Jesus starb für mich, ich darf befreit von meiner Schuld weiterleben, dann kommt was anderes zu dieser Grausamkeit, die wir da sehen, hinzu. Wie soll ich das jetzt zusammenbringen? Ich glaube, da muss jeder für sich seinen eigenen Weg finden. Aber ich glaube, es gehört beides dazu. Gut. Bernd hat schon angekündigt, Thema der Predigt, die Überschrift Spuren zu Karfreitag im Alten Testament. Warum? Ich glaube, das hilft uns, wenn wir da reinschauen, nochmal mehr zu verstehen und ein paar Aspekte zu entdecken bei dem, was an Karfreitag geschieht, was Gott dort tut, was Jesus dort tut. Da gibt es viele Spuren. Die Spuren der Könige wäre so eine. Mein Pilatus fragt den Jesus, ja, bist du König der Juden? Und er sagt, ja, bin ich. Und es steht auch nachher über dem Kreuz. Aber die Spur mag ich heute nicht aufnehmen, sondern die der Feiertage. Die zwei Feiertage, die ich da betrachten möchte, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, und das Passafest. Passafest, eigentlich klar, der Tag, an dem Jesus stirbt, das ist der Freitag vor dem Passafest. In diesem Jahr, als Jesus starb, fing das Passafest an einem Schabbat an. Das ist nicht immer der Fall, aber deswegen auch diese Eile, Jesus dann zu bestatten. Großes, wichtiges Fest. Übrigens, dieses Jahr haben wir die gleiche Konstellation. Heute mit Sonnenuntergang beginnt Passa in der jüdischen Tradition, in den jüdischen Gemeinden. Einfach nur eine Koinzidenz. Und der andere Tag, Yom Kippur, der große Versöhnungstag, ist nicht unbedingt auf dem christlichen Kalender großen Festtag, denn klar, wir haben Karfreitag. Die zwei Feiertage, der eine ist am 10. Tag im 1. Monat des jüdischen Jahres, der andere am 10. Tag im 7. Monat. Also das ist wie so die zwei Säulen, auf denen sich der Jahreslauf entspannt. Und wo die Reise, die ich mit euch durch diese Feiertage machen möchte, sollte uns dahin bringen zu sehen, genau diese zwei Säulen, die das Jahr tragen, die laufen in Karfreitag zusammen. Die haben sozusagen die maximale Entfernung im Kalender, aber in Jesus gehören sie zusammen. Da läuft alles zusammen in Jesus. Sagt er ja auch mal den Schriftgelehrten im Alten, wie er mit ihnen diskutiert. Na, lest doch in der Schrift, dann lest ihr von mir. Die hatten nur ein Altes Testament. Das Alte Testament richtig verstanden, weist auf Jesus hin. Und genau auf diese Reise wollte ich mich mit euch machen. Dazu habe ich auch ein paar Ausschnitte aus den jeweiligen Bibeltexten mit dabei. Ich werde eher drüber fliegen. Dürft ihr gerne, wenn ihr wollt, als Hausaufgabe sozusagen daheim nochmal lesen. Nur wenn wir jetzt hier in der Tiefe die ganzen langen Abschnitte lesen, das bringt ein bisschen, glaube ich, vom eigentlichen Zielpunkt ab. Jo, fangen wir an mit Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag. Das ist der im 7. Monat. Also wenn man es heute so feiert, typischerweise in Israel, im September ist das rum. September, Anfang Oktober. Das ist der einzige Tag im Jahr, an dem der hohe Priester und nur er in das Innerste des Heiligtums, also erst des Zelts, der Stiftshütte und später im Tempel gehen darf. Nur er und nur an diesem Tag. So. Also der ganze Feiertag, die Vorschriften finden sich im dritten Buch Mose, im Levitikus, im Kapitel 16. Wie gesagt, ich habe ein paar Verse dabei. Gott sagt da zu Mose, sag deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe. Also das ist off limits eigentlich. Dass er nicht hinter den Vorhang vor den Gnadenstuhl, der auf der Lade ist, gehe. Also das Innerste in dem Zelt, da war ja ein extra separierter Raum, das Heilige, des Heiligen oder das Allerheiligste manchmal übersetzt, da stand die Bundeslade. Auf der Bundeslade war ein Deckel mit zwei Engelsfiguren, mit den zwei Cherubim. Das ist dieser Gnadenthron. Und der Weg dahin ist versperrt. Da darf keiner hin, außer dem hohen Priester einmal im Jahr. Und da darf er auch nicht einfach so reingehen, sondern gibt es Opferhandlungen davor und Reinigungsvorschriften und so weiter. Und das Frappierende ist, also der Aaron hier, Vers 6, soll zuerst für sich selber opfern, weil auch er, auch in seiner Eigenschaft als hohen Priester, kann nicht einfach mal so vor Gottes Angesicht kommen. Auch er ist ein Mensch mit Schuld und die Schuld verwehrt den Zugang zu Gott. Und danach kommen dann zwei Böcke und ein Widder als Sündopfer für das Volk. Über dem einen, das finde ich immer noch interessant, werden dann, also das sind dann die zwei Böcke, dann wird gelost, einer wird als Opfer geschlachtet und über dem anderen werden die Sündenbett des Volkes bekannt und dann wird er in die Wüste geschickt. Da kommt der Ausdruck her. Das ist der Sündenbock und der wird in die Wüste geschickt. Genau. Und noch so eine kleine Randbeobachtung. Der hohe Priester ist alleine, während er diese Opferhandlungen zur Vergebung, zur Sühne vollbringt. Jesus war auch ziemlich alleine am Karfreitag. Das ist so eine Parallele, so ganz kleine. Man selbst im Evangelium von Markus, die einzigen Nachfolger Jesu, die erwähnt werden, sind die Frauen und wir sind weit entfernt. Von den Jüngern wird nichts erzählt. Das war etwas, was Jesus nur alleine tun konnte. Konnte ihm keiner mehr helfen. Und das ist schon da vorgezeichnet, auch der hohe Priester muss da alleine sein. Gut, hier habe ich nochmal ein Bildchen mitgebracht. Ich gehe mal kurz zur Seite. Also so ungefähr muss man sich's vorstellen, so sah dieses Tabernacle, also das Stiftszelt praktisch aus, außenrum der Zaun, dann die verschiedenen Altare und so weiter. Und hinten drin Holy of Holies, also das Heilige des Heiligen, da steht die Bundeslade, the Ark of the Covenant im Englischen drin. Da, das ist dieser kleine Raum und da ist ein großer Vorhang davor, da einmal im Jahr geht der Priester rein. So, gehen wir nochmal zurück. Ich möchte mit euch jetzt nochmal auf die Symbolik sozusagen, was wird denn da eigentlich ausgedrückt? Weil die ganzen einzelnen Opfervorschriften und Reinigungsvorschriften, die sind uns ziemlich fern. Und ich glaube, die brauchen wir auch gar nicht so genau anschauen. Aber da wird was ausgedrückt. Und das Erste, was Gott damit, glaube ich, klar macht mit dieser Vorschrift für den Feiertag, ist Schuld, Übertretung seines Willens, Sünde trennt uns von Gott. Trennt im Volk Israel das Volk von Gott. Der Ort, der Gnadenthron, das ist da, wo er gesagt hat, da bin ich. Da könnt ihr mich treffen und da darf keiner hin. Das war der Ort, wenn das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, kam die Wolkensäule mit. Dann haben sie das Lager aufgebaut, in der Mitte des Lagers das Zelt und die Wolke setzte sich auf das Zelt, auf das Allerheiligste. Da durfte keiner hin. Schuld trennt. Ist vielleicht auch ganz leicht nachzuvollziehen, wenn wir uns mal mit jemand richtig gestritten haben. Was macht man danach? Naja, sich aus dem Weg gehen. Es dauert ein Weilchen, bis man sich versöhnt, ausspricht. Und dann ist Beziehung wieder möglich. Schuld, dort wo ich schuldig werde am anderen, dort wo ich ihn angreife, anschreie, gemein zu ihm bin, da entsteht Trennung. Das ist ein ganz einfaches zwischenmenschliches Abbild dessen, was passiert, wenn wir gegen Gottes Willen verstoßen. Das erste Mal Trennung da. Aber nicht nur Trennung, denn es sterben Tiere stellvertretend für die Menschen. Schuld bringt nicht nur Trennung, Sünde bringt Tod. Schreibt der Paulus ja auch mal so, sagt er, der Sünde sollt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Unsere Todesverfallenheit ist eine Folge dessen, dass wir Teil einer sündigen Welt sind. Sünde ist also in Gottes Augen keine Bagatelle. Vergebung ist nicht Schwamm drüber, halb so schlimm. Sünde bringt Tod. Eigentlich klar, oder? Leben ist ein Geschenk Gottes. Und wenn ich von Gott getrennt bin, dann geht dieses Leben kaputt, weil ich nicht mehr an der Quelle des Lebens bin. Aber auch ein drittes, was dieses Fest schon andeutet. Schuld muss aus der Welt geschafft werden. Also schon im Alten Testament setzt Gott eine Ordnung ein, die Vergebung zeigt. Und deswegen wird über dem Bock die Sünde bekannt und dann trägt er die Schuld, die Folgen der bösen Taten aus dem Lager raus und sie sind weg. Die sind nicht mehr da. Das, was getrennt hat, ist nicht mehr da. Das ist das, was das beschreiben soll und was es begreiflich machen soll. Vielleicht auch so wieder ein Beispiel. Es gibt ja so, oder gab eher mal Gesellschaften, in denen war so Blutrache oder jeder Selbstjustiz. Also, du schaust mich blöd an, ich hau zurück. Du fühlst dich geschlagen, du schaust zweimal zurück. Und so schaukelt sich das hoch. Schuld erzeugt Schuld beim Nächsten. Und die böse Tat kommt zu mir zurück. Und was passiert hier? Der Kreislauf dieser Schuld wird unterbrochen. Die Schuld wird über dem Tier bekannt und aus dem Lager getragen. Jetzt muss meine böse Tat nicht mehr böse auf mich wirken. Das ist das Bild, das damit drinsteckt. Nochmal kurz zusammengefasst, das Erste, was wir sehen, Sünde trennt von Gott. Und das Resultat der Sünde ist Tod. Und Schuld muss aus der Welt geschafft werden, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Und das ist Gottes Wille, dass das geschieht, sieht man schon. Sonst gäbe es jetzt schon diesen alten Festtag nicht, sonst hätte es auch nie Karfreitag gegeben. Unsere Schuld ist Gott so zuwider, dass er es auf sich selber nimmt, dieses Problem zu lösen, die Schuld aus der Welt zu tragen. Sieht man vielleicht auch ganz gut, an dem wie Jesus reagiert, als all dieser Hass der Menschen damals auf ihn einprasselt. Spott. Die ihm noch eine Woche vorher oder 5 Tage vorher zugejubelt haben, Hosianna, schreien jetzt, kreuzige ihn. Und was macht er? Was macht Jesus? Er schweigt. Er schickt die böse Tat nicht wieder zurück auf die Reise. Er nimmt sie auf sich, trägt sie ans Kreuz. Und damit ist sie weg. Damit ist sie nicht mehr da. Das sehen wir schon im Alten Testament und dann am Karfreitag. Gottes Wille ist Vergebung. Beim Yom Kippur, ja, da musste der Priester ein paar Dinge tun, aber es war Gottes Regel. Gott spricht zu Mose, sagt einem Bruder, das und das soll er tun. Es ist völlig klar, von wem aus auch schon im Alten Testament Vergebung ausgeht. Übrigens gibt es da so in unserer Sprache auch einen Satz, den finde ich immer lustig, wenn jemand sagt, ich entschuldige mich, denke ich immer, eigentlich Blödsinn. Das geht doch gar nicht. Also ich kann jemand um Verzeihung bitten, aber die Schuld mir abnehmen, kann doch nur der, an dem ich schuldig geworden bin. Das kann ich nicht selber. So ist es auch hier. Meine Schuld kann ich nicht mehr selber abnehmen. Ich kann mich nicht entschuldigen. Aber Gott kann mir Verzeihen schenken und Jesus bringt mir Verzeihen. Und wenn wir jetzt nochmal den Feiertag, den Yom Kippur anschauen, so hat er doch was ganz irgendwie seltsam Unvollständiges, oder? Also zum einen, der findet jedes Jahr statt. Also so richtig endgültig ist da nichts, wenn man das jedes Jahr machen muss. Und auch der Priester, naja, der ist halt einer aus dem Volk, der muss für sich das teuerste Tier erstmal selber opfern, für eine Person, den Stier, und dann fürs ganze Volk zwei Ziegenböcke und ein Widder. Also auch wenn man sich das Verhältnis anschaut, was da ausgedrückt wird, ist ganz klar, da kommt noch was Besseres. Das ist nur wie so ein Schatten, der von was vorausgeworfen wird. Aber die Erfüllung fehlt noch. Und die sehen wir dann an Karfreitag. Jetzt habe ich aber vorhin angekündigt, ich will noch ein zweites Fest mit reinflechten, das Passafest. Denn Jesus stirbt ja nicht am Tag vor Yom Kippur, sondern am Tag vor Passa. Und was wird eigentlich an Passa gefeiert? Jedes Jahr erinnert sich das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten, an die Befreiung aus der Sklaverei. Man könnte auch so sagen, Yom Kippur, Vergebung der Schuld, das beschäftigt sich mit der Vergangenheit, bereinigt die Vergangenheit, bringt in Ordnung. Passa ist der Doppelpunkt, hinter dem der Aufbruch in die Freiheit steht, kommt. Ich habe so ein paar, da steht in Abschnitte mitgebracht, steht im 2. Mose 12, klar, für über das erste Passa, kurz bevor das Volk dann auszieht. Also am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm. Ja, ein Lamm fürs Haus. Und jetzt habe ich ein paar Verse übersprungen. Ein fehlerloses Lamm. Und dann kommen die Vorschriften, wie man es essen soll. Ich finde es ganz interessant. Nämlich, dieses Fest ist kein gemütliches Essen zum Chillen, wo man sich so anlehnt und dann gemütlich ein leckeres Lammfleisch isst. Sondern zum Aufbruch bereit. Schuhe an den Füßen, Wanderstab hinter sich. Kleid, also das lange Gewand schon mal hochgezogen, dass man loslaufen kann, weil in dieser Nacht tut Gott was. Und da geht's los. Das ist kein Fest, nur um sich zurückzulehnen, sondern erwartungsvoll. Und worauf wartet man? Auf Gottes Handeln. Eigentlich ist da eine unheimliche Spannung drin. Am Tisch sitzen ist was eher Passives und gleichzeitig bereit zum Aufbruch, weil Gott handelt. So wie an Yom Kippur auch schon. Es ist Gottes Handeln. Gott schenkt Freiheit. Und das ist auch was diese zwei Feste verbindet. Es ist Gottes Wille, Gottes Handeln. Gottes Wille, die Vergangenheit zu bereinigen. Und Gottes Wille, die Zukunft zu eröffnen. Und was war dieser Aufbruch? Aus der Sklaverei, ein Herausgehen aus äußeren Zwängen in eine Lebensform, in ein Leben direkt unter Gottes Herrschaft. Also das ist keine Befreiung zum, na jetzt mach mal, worauf du Lust hast, sondern Auszug aus Ägyptenland ist der Aufbruch ins Land, in die Herrschaft unter Gott, in Gottes Herrschaft. Klar, das ist das, was Karfreitag ausmacht. Zum einen, Jesus übernimmt, wenn wir an Yom Kippur denken, eine Doppelrolle. Die Rolle des hohen Priesters und die Rolle des Opfertieres. Beides waren sozusagen nur symbolisch in dem Yom Kippur und deuten auf Jesus hin. Und warum auch Jesus? Warum Gott selbst? Es kann niemand anders. Denn warum trennt die Schuld von Gott? Weil wir dann nicht mehr zu seiner Heiligkeit passen. Und nichts anderes, niemand anderes als er selber kann das wiederherstellen. Und er will es wiederherstellen und er stellt es wieder her. Deswegen Karfreitag. Deswegen begibt sich Jesus in das, weil er uns Befreiung von Schuld schenken will. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, wieso das Opfertier, mit dem die Schuld bekannt wird und die rausträgt, so lässt Jesus diesen ganzen Hass der Menschheit auf Gottes Herrschaft auf sich einprasseln und schlägt nicht zurück, sondern liebt ihn aus der Welt. Genauso mit deiner und meiner Schuld. Ist auf Jesus abgeladen und aus der Schuld getragen, aus der Welt getragen. Und eine Stelle, die fasziniert mich immer, dann in dem Moment, als Jesus stirbt, was passiert? Der Vorhang, der das Allerheiligste im Tempel trennt, der den Zugang zu Gott verwehrt, zerreißt. Zum einen von oben nach unten, von Gott zu den Menschen. Der Zugang, und der ist nicht nur zur Seite geschoben, der ist zerrissen, der ist kaputt, der hat keine Funktion mehr. Das ist dauerhaft offen. Besser kann man es kaum ausdrücken, was Karfreitag bedeutet. Unser Zugang, unsere Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater im Himmel, ist möglich. Der Vorhang ist zerrissen. Jesus macht es. Er handelt. Er holt uns in seine Gemeinschaft zurück. Und so wie Passa der Doppelpunkt ist, zum Aufbruch unter Gottes Herrschaft weiterzuleben, so ist auch Karfreitag für uns die Einladung, unter Gottes Herrschaft, unter seiner Regentschaft zu leben. Gottes Wille durchs Alte Testament bis heute der gleiche. Frieden. Heil, Shalom, Vergebung. Er will Gemeinschaft mit uns. Und dafür tut er alles. Räumt er alle Hindernisse aus dem Weg. Darum nimmt Jesus die Schuld auf sich, trägt die Schuld der Welt, trägt sie aus der Welt. Gottes Wille, dass wir nahe bei ihm sind. Und doch mag ich noch auf eins hinweisen. Gott zwingt uns nicht, das anzunehmen. Er wünscht sich, dass wir das tun und immer wieder erneuern. Aber er will keine Marionette, die er dazu zwingt. Darum wirbt er um unser Vertrauen sozusagen und sagt, lass dich von mir beschenken. Glauben. Heißt das ja oft in der Bibel. Annehmen, was Jesus für mich getan hat. Alles hat er getan. Alles um Gemeinschaft mit Gott. Was die ursprüngliche Schöpfungsidee beim Menschen war, wiederherzustellen. Das ist ein Angebot. Ich hoffe, wir alle nehmen das an. Wie der Paulus da auch mal drüber nachdenkt, schreibt er in seinem Brief an die Römer, das dann formuliert er so, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Alles. Einfach. Alles. in Jesus, durch Jesus. Und unsere Antwort hoffentlich dann ein für Jesus. Ich mag noch mit uns beten. Jesus, deine Liebe, dein unbedingter Wille, uns Rettung und Heil zu bringen, lässt mich jedes Mal staunen. Ich stehe vor deinem Kreuz und kann es kaum fassen, dass du so liebst, uns alle so liebst. Ich mag eigentlich nur noch niederknien und dich anbeten und dir danken und das, was du wolltest, dass wir dir nahe sind, einfach jeden Tag spüren. Du bist ein wunderbarer und liebevoller Herr. Dir mag ich gehören. Amen.